Metal Podcast.
Hoshi, du alte Käsekrokette.
Womit habe ich denn den Adelstitel verdient?
Ja, du bist mir wieder fremdgegangen, aber ich hatte ja wieder keinen Bock auf dich.
Das ist ja wieder ewig kein Bock auf mich, ey. Wie kommt's?
Ja. Du weißt, dass ich schwer beschäftigt bin.
Ja, das Leben.
Ich gelobe weiterhin Besserung. Nein, du weißt doch, ich bin doch jetzt Rockstar.
Ach ja, du bist ja jetzt Rockstar, genau. Da hast du in unserer letzten gemeinsamen Folge ja noch von erzählt, ne?
Ja, war schon krass.
Erzähl mal.
Ist auch schon wieder 3 Wochen her, ne?
Kieler Woche, ne?
Ich hab mit meiner Band auf der Kieler Woche gespielt, ja. Beim Radio Bob Rock Camp.
Jetzt bin ich gespannt. Ich war ja nicht dabei.
Am 20.06.
Ja.
Ja.
Erzähl mal, ich habe es auch tatsächlich noch nicht gehört. Wir haben uns lange nicht gesprochen vor dieser Aufnahme. Das heißt, es ist jetzt für mich genauso neu wie für die Hörer.
Ja, war krass, ne? Ich habe mir natürlich 3 Wochen, 4 Wochen vorher, habe ich mir richtig in die Hose gekackt, ne? Ganz, ganz offiziell. Ich war scheiße nervös. Und ja, dann sind wir irgendwann am 19.06. sind wir dann hochgezuckelt mit 2, 3 Autos und ein, zwei Freunden noch dabei und haben dann noch eine Nacht in Wacken übernachtet. Weil einer von den Kumpels da arbeitet und dann, ja, wir da quasi uns einen Camper ausgeliehen haben, mit dem wir dann nach Kiel fahren konnten. Und dann haben wir dann eine Nacht gegrillt und ein bisschen eins eingestimmt und sind dann am nächsten Tag, also am 20.06. dann, Roadtrip-mäßig noch ein Stündchen rüber nach Kiel gefahren.
Na geil. Das heißt, ihr habt jetzt quasi schon, aber wackenmäßig war jetzt noch nichts mit Aufbau, ne? Das ist noch zu früh, oder?
Nee, die haben jetzt angefangen. Natürlich laufen da die Vorbereitungen, aber ich glaube jetzt seit 1, 2 Wochen geht es da richtig los, ne?
Ja.
Also als ich da jetzt war, als wir da waren, da war der Holy Ground quasi brach, ne? Du hast natürlich 1, 2 Skulpturen da schon stehen gehabt, die sie dann aus dem Lager schon rausgeholt hatten. Hast natürlich das Wacken-Logo da stehen gehabt und so ein paar Hörnchen. Aber die Felder sind alle
noch saftig,
alle noch, saftig grün gewesen, genau.
Ja, krass.
Das Dörfchen ist ja total verschlafen. Ne? Also wenn du da in der Nebensaison hinfährst, dann ist das ja wirklich da. Da klappen so um 2 Uhr mittags die Bürgersteige hoch, ne? Und dann ist gut.
Auf jeden Fall kannst du jetzt sagen, dass du 2026 in Wacken warst. Und das ist nicht gelogen. Und hat es auch standesgemäß geregnet? Wahrscheinlich nicht,
nee.
20.06.
War da nicht geregnet.
War da nicht gerade Hitze oder so?
Tatsächlich nein. Und dann sind wir halt am nächsten Tag losgefahren und war ungefähr so heiß wie jetzt gerade auch. Also man ist ziemlich zerflossen. Und wir hatten so einen urigen Camper dabei, den wir uns da ausgeliehen hatten, den Aloha Express. So ein 35 Jahre alter Fiat gewesen und der wurde uns netterweise zur Verfügung gestellt. Der konnte natürlich dann auch in echt nur 78 km/h fahren, wenn es dann bergab ging mal 120, aber sobald er dann in irgendeiner Weise eine Steigung gemerkt hat, hat er aus dem letzten Loch gepfiffen. Aber war ganz nett aufbereitet, das heißt, man konnte super drin schlafen. Ich habe dann mit meinem Schlagzeuger und einem Bekannten von uns drin gepennt und die anderen hatten dann auch ihre Autos und Wohnwegen dabei und dann war das total nice. Dann haben wir da in Kiel, direkt an der Kieler Förde, direkt da, wo die AIDA ablegt und so weiter, vor der besten Kulisse aller Zeiten, die man sich vorstellen kann,
haben wir
dann da gecampt und dann war da so eine, ich sag mal, mittelgroße Bühne aufgebaut, so ein bisschen wie die kleineren Bühnen auf so einem großen Festival. Ne?
Aber schon eine amtliche Bühne. Also.
Ja, war schon ein Kubus, ne?
Ja, nice.
Schön verkleidet und ganz offiziell. Und die Kieler Woche ist ja ein krasses Festival, ne, wo dann eine Woche lang wirklich die Stadt gefeiert wird, die Stadt sich selber feiert. Wie so eine kleine Kirmes-Streetfood-Festival direkt am Kai, ne? Direkt am Wasser entlang hast du dann da Fressbuden und alles mögliche andere noch gehabt. Ganz viele nette Leute und extrem krasses Wetter. Also da war wirklich nicht eine Wolke am Himmel. Wir sind da echt gebraten worden. Ja, und dann haben wir da zusammen mit 2 anderen Bands gespielt. Headliner war an dem Abend eine Band namens Enemy Inside, die so in Richtung, ich sag mal, Japano-Metal mit Vampir-Attitüde gehen. Die ja, poppigen, ich sag jetzt mal, modernen Metal gespielt haben, zwischendurch mal Geschrei, aber es ist eine Sängerin, die, die sehr, sehr gut gesungen hat, sehr professionell gewesen ist. Ja, und wir haben als Vorband direkt davor gespielt, so gegen 19 Uhr. Und vor uns hat noch eine süddeutsche Band namens Skyro gespielt. Die haben dann eher so den eine moderne Interpretation des 80er-Rocks gemacht. Die waren auch so ein bisschen Mötley Crüe-mäßig angezogen, aber wahnsinnig professionell und haben richtig krass gespielt. Ja, und wir sind irgendwann so gegen 19 Uhr auf die Bühne gegangen und 19:30 glaube ich war es. Und wenn du da keinen kennst und keiner dich kennt, dann ist das echt eine Spezialsituation. Es ist ja ein riesengroßes Stadtfest und da standen dann schon so circa 1000, 1200 Menschen vor der Bühne, weil halt geiles Wetter, ne, und die Sonne ging gerade unter und ja, dann haben wir da, ich sag mal, knappe 50, 55 Minuten gespielt und ja,
der wurde nicht weggejagt.
Hatten den Spaß unseres Lebens, die Leute haben uns gefeiert, wir haben die Leute gefeiert. Wir haben extrem viel Zuspruch gekriegt. Sind sehr viele Leute danach auf uns zugekommen, haben T-Shirts gekauft, nach CDs gefragt, die wir natürlich noch nicht haben, weil wir eben gerade noch in der Demo-Phase sind. Aber das war wirklich, wirklich schön. Und wenn dann da so ein, ich sag mal, 10-, 11-jähriger Junge vor dir steht und dir da T-Shirt entgegenhält und sagt, ich hätte gerne die Unterschriften von allen, dann ist das schon süß. Ne?
Ah. Ja, also und hat sich deswegen gelohnt.
Ja, war. Also es ist ja nicht das erste Mal, sage ich jetzt mal, dass ich vor so vielen Menschen auftrete, aber es war halt nach sehr langer Zeit wieder das erste Mal und es hat extrem viel Spaß gemacht. Und wir waren einfach dankbar, dass wir von Radio Bob und von der Wacken Foundation eben auch die Möglichkeit gekriegt haben, dort aufzutreten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, als unbekannte Band da einen Slot zu kriegen.
Ja, klar.
Ja, und dementsprechend haben wir richtig, richtig Spaß gehabt.
Ja, cool.
Ne, und ich hätte dich gerne dabei gehabt, das wäre lustig geworden. Da hättest du richtig Spaß gehabt, glaube ich. Aber das war ja alles so kurzfristig. Wir wussten ja auch gar ein paar Wochen vorher erst, dass wir überhaupt auftreten.
Ja, das ist ja in der letzten Folge, die wir hier zusammen gemacht hatten, hattest du ja noch davon berichtet. Aber da war das ja auch nicht mehr lang in der Zukunft. Ne?
Genau, das ist ja 4 Wochen her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Und jetzt ist 3 Wochen her, dass der Auftritt war. Und ja, wir sind sehr dankbar. Es war krass, es war nett, die Leute waren alle super drauf, diese ganze Crew dahinter war super drauf, das war alles hochprofessionell mit Catering XYZ und ja, war einfach cool.
Ja, schön. Was
ein bisschen nervig war die Rückfahrt, ne? Das waren dann 6 Stunden irgendwie mit Stau in Hamburg, weil irgendwie Abreiseverkehr vom Urlaub war oder was, aber mein Gott.
Ich bin tatsächlich in 2 Wochen auch in Kiel. Auch genau an der gleichen Stelle. Allerdings nicht auf der Bühne, sondern auf der bereits erwähnten AIDA. Ich freue mich auch schon sehr.
Es war schon krass, du stehst da auf der Bühne und gerade läuft der Blastbeat, ne? Und du schreist und auf einmal fährt da so eine AIDA an dir vorbei. Das war schon krass, muss ich schon sagen. Ne?
Ja, das ist ja Kieler Förde da mit diesen ganzen Hafenanlagen. Das ist ja so ein langgestrecktes Ding irgendwie, ne?
Ja, ja,
das zieht sich ja da so einmal quer durch die Stadt durch, ne? Wie so ein, wie so ein breiterer Kanal, ne? Im Wesentlichen.
Ja.
Ja. Ja, ich war im Winter war ich ja da, hab da so eine Mini-Kreuzfahrt einmal gemacht. Ich kannte das vorher da alles noch gar nicht. Ja, und jetzt.
Das ist eine sehr schöne Stadt. Also wenn ich das nächste Mal die Möglichkeit kriege, dann gerne auch mal Urlaub da oben, weil es wirklich, wirklich schön.
Ja, wir werden auch einen Tag eher anreisen und werden uns dann da ein bisschen umgucken noch an dem Abend, bevor es dann Richtung Norwegen losgeht. Ja.
Ja. Bist du denn schon heiß auf dein nächstes Festival? Ich meine, du bist mir ja fremdgegangen und ihr habt schon lang und breit darüber geredet, ne, Helmut und du.
Der Camp-Kanzler. ja, tatsächlich, die Vorbereitungen laufen. Also jetzt, wo wir hier aufnehmen, sind es noch 3,5 Tage, bis es losgeht. Und ich bin ja, hatte ich ja in der Folge auch schon erzählt, so ein bisschen spontan oder einigermaßen spontan dieses Jahr zum Dong. Und ja, wird sehr, sehr geil. Also ich freue mich schon sehr. Das Wetter schwingt auch wieder in gute Gefilde um. Zwischendurch hieß es mal, es soll da regnen, wobei das auch irgendwie Kaffeesatzleserei war seitens unserer Begleitung. So, also weißt du, wenn du irgendwie 2 Wochen im Voraus die Wettervorhersage, da kannst du es auch lassen. So, ne? Das ist halt irgendwie Quatsch. Aber jetzt sieht es nach 30 das Grad aus.
Also, ich sagen, das sieht nach Friteuse aus. Ne? Also im Endeffekt, pass auf dich auf, nimm dir einen Hut mit und creme dich ordentlich ein, bitte.
Ja, ja, den muss ich direkt nochmal auf die Liste schreiben. Ja, Sonnencreme habe ich eingepackt, aber Hut, da sagst du, warte, muss ich direkt nochmal auf meine Festivalliste draufschreiben. Ja, und natürlich genug Getränke, vor allem Wasser.
Ja, und ja, nächstes Jahr hoffe ich dann auch, dass ich dann mal mitfahren kann.
Ja, das. Ja, also ich bin dieses Jahr sehr, sehr gespannt. Wir sind kleine Truppe da, aber wird ganz witzig. Ja, ich war gestern übrigens auch noch auf einem kleinen Festival auf so einem Umsonst und draußen, das manche geneigte Hörer möglicherweise kennen können. Das ist nämlich hier in Lünen die Alternative Stage. Die gibt es da seit Urzeiten, also wirklich Ewigkeiten. Und ich habe da selber auch schon gespielt mit Konzeptor und es ist leider traurigerweise mehr als 13 Jahre her, dass ich da aufgetreten bin. Ja, aber das war nett. Das ist so immer ganz schön. Also das geht immer 2 Tage. Ich schaffe es meistens nur irgendwie an einem Abend da mal vorbeizugucken. Mhm. So auch gestern und dann auch noch relativ spät, sodass wir nur die letzten paar Bands gesehen haben. Aber wir haben immerhin Taskforce Toxicator gesehen. Schöne Grüße an den Dominik. Und, das war sehr geil, ich habe ein Foto von gemacht, dann vergessen dir zu schicken. Er hat nämlich die Flyer, die ich ihm vor 3 Jahren in die Hand gedrückt habe, auf dem Merchstand liegen gehabt. Ohne, dass er mich vorher hätte sehen können. Er stand nämlich auf der Bühne zu dem Zeitpunkt, als ich ankam.
Ach, das ist aber nett.
Bin dann zum Merch gegangen und sehe erstmal die Rost- und Stahlflyer. Ja,
da habe ich mich mit dem alten gefreut. Logo natürlich.
Ja, natürlich mit dem alten Logo. Wir haben ja noch keine neuen. Vielleicht machen wir das mal irgendwann. Mit neuem Foto, neuer Beschreibung und neuem Logo.
Das kostet können wir ja mal machen, oder? Bloß ich finde, die kann der Gottkanzler ja mal sponsern.
Der Gottkanzler kann die sponsern. Genau, dann kriegt er die Rückseite. Was hältst du davon? Ja. Kann er Werbung für sich selber machen.
Genau. Ja, Helmut, wenn du Bock hast, sag mal Bescheid.
Ja, der Gottkanzler ist ja der Dennis eigentlich, ne? Aber der Campkanzler, der kann das auf jeden Fall auch gerne machen, ja. Ja, cool. Ansonsten haben wir 3 Monate Zeit gehabt, um uns ein paar Bands anzuhören.
Ja, gut, okay, aber wir haben ja schon die anderen Monate nachgeholt. Das heißt, eigentlich haben wir ja nur 3 Wochen Zeit gehabt jetzt. Ja, ne?
Und außerdem waren es auch nur 2 Monate, weil der Monat muss ja auch immer erst rum sein, bevor der...
Genau, bevor gehört das reicht ja wie ein guter Wein oder auch nicht. Mal gucken, was du zu den Bands so sagst. Ich bin da, muss ich sagen, dieses Jahr so ein bisschen... mein Gott, Stefan. Also ich bin in diesem Monat, also im Juli, wo wir den April besprechen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, wie der April mich so... behandelt hat. Ich weiß nicht, was du da so denkst, aber wir reden ja gleich drüber. Bevor wir das tun, möchte ich ganz gerne noch eine Song-Empfehlung raushauen oder eine Alben-Empfehlung. Wir werden sie wahrscheinlich nächsten Monat besprechen oder übernächsten Monat, je nachdem, wie viele Tage ich dich dann nochmal versetze. Nein, Scherz, also diesmal wirklich nicht. Die Band Terrorstahl hat ein neues Album rausgebracht. Am, 12.06. wäre es gewesen, Gravitationskollaps. Richtig, richtig, richtig geiler Metal, brettert wie Scheiße, wurde unter anderem auch von Markus Bubble promotet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgekriegt hast, aber Markus Bubble, seines Zeichens ja ehemaliger Profifußballer, ist mittlerweile bekannt dafür, dass er bei Instagram Metalbands bewirbt.
Ach doch, das habe ich mitgekriegt.
Ich kenne die Jungs.
Da gab es tatsächlich einen großen Artikel drüber.
Und ich kenne die Jungs, weil wir eben halt auch aus derselben Region kommen. Ne? Die selber kommen, glaube ich, hauptsächlich aus Duisburg. Wir haben dann letztes Jahr zusammen auf dem Support Your Local Scene in Dienstlaken gespielt. Ist eine unglaublich nette Truppe. Ganz, ganz tolle Menschen. Und ich kann euch das Album wirklich nur ans Herz legen. Wir werden es dann nochmal intensiver besprechen. Vielleicht kriege ich die Jungs auch mal dazu, ein persönliches Interview mit uns zu führen. Hatte schon angefragt, lag aber jetzt an mir, dass wir es erstmal noch nicht gemacht haben. Ja, wir haben zum Beispiel den ganz tollen Song This is Duisburg, not LA. Ja. Einfach mal von vorne bis hinten die Scheibe reinziehen und dann reden wir da nochmal in Ruhe drüber.
Ja, cool.
Grüße gehen raus.
Ja, von mir auch. Die waren sehr nett. Es gab ja schon ein kurzes Interview mit den Jungs hier im Rahmen vom Support Your Local Scene damals. Stimmt,
du hast die ja ganz persönlich und professionell interviewt. Ja. Auch wieder ohne mich.
Würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich habe sie persönlich interviewt.
Private Behandlung.
Ja, ich hatte ja damals alle Bands, die da aufgetreten sind, mir einmal vors Mikro geholt. Da waren die auch dabei. Sehr sympathische Jungs, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Da aber das ist es drauf. Tatsächlich, genau. Das ist tatsächlich und dann können wir ja jetzt endlich mal den April besprechen, weil wir haben noch keine Zeit. Ne?
Genau.
Also, soll ich anfangen? Möchtest du gerne anfangen?
Fang an. Gib alles.
Ja, du hast mir ja so eine Liste vor den Latz geknallt mit 8, 9 Bands und eine davon haben wir wieder rausgeschmissen, weil sie uns wirklich beide massiv verärgert hat, also es geht nicht verärgert, aber es ist einfach nicht unser Ding und ich glaube, wir machen das auch in Zukunft vielleicht so, dass wir wirklich einmal so ein bisschen quer hören und sagen, was wir dann wirklich nicht hören müssen oder sollen. Mhm. Wir haben tatsächlich die Band Sun oder Sun O, also diese Drone-Doom-Noise-Kapelle, die haben wir einfach unter ferner Liefen einfach aussortiert, weil es einfach wirklich nicht unsers ist. Ist weltbekannt, jeder hat das Logo schon mal gesehen mit dieser Schallwelle, ne, hinter dem Wort Sun mit Doppel-N. Aber wenn dann wirklich der Song 19 Minuten geht und du von den 19 Minuten das Intro irgendwie 6 Minuten nur einen Ton hörst, das magst du mit Drogen in der Kirche, wo alles scheppert, da magst du das geil finden, aber es ist nicht unsers und deswegen haben wir es rausgenommen.
Ja, also es hat sicherlich seine Fans, aber ich fand es auch einfach nur anstrengend. Ich glaube, ich habe irgendwie so einen halben Durchgang geschafft von dem Album. Ich dachte, da hat auch keiner was von, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und irgendwie jeweils 5 Minuten darüber abhassen. So, das muss einfach nicht sein. So.
Ja, deswegen, also falls ihr euch wundert, warum wir den April jetzt eine sehr bekannte Band wie Sun nicht mit da reingenommen haben, dann liegt es daran, dass wir einfach gesagt haben, okay, das können wir einfach nicht bewerten. So. Umso erfreuter war ich dann bei der nächsten Band, mit der wir dann jetzt mal starten. Und ja, die Rede ist von Nervosa, ist eine brasilianische Thrash-Death-Metal-Band, irgendwann 2010 gegründet. Ja. Und die haben ihr neues Album Slave Machine rausgebracht. Ja, Nervosa sind dadurch bekannt, dass sie eben eine komplett weibliche Band sind. Und da mir das völlig egal ist, starten wir einfach mal mit der Musik, denn die scheppert ordentlich. Das ist ein sehr ehrlich produziertes, sehr natürliches Album, das dir von Sekunde 1 an in die Fresse haut. Wollen wir mal kurz übers Artwork sprechen, bevor wir dann irgendwie auf die Songs eingehen?
Ja, können wir gerne machen. Also ich beschreibe mal so grob, das könnte nämlich auch von Dimo Borgir sein, das Artwork.
Du kannst nicht eine Folge mit mir ohne Dimo auskommen.
Nee, tatsächlich habe ich mich aber wirklich so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Also natürlich auch gebiased durch unsere
letzte gemeinsame Folge. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie die Abradabra.
Ne? Ja, genau. Also so man sieht ein Gesicht und im Hintergrund sieht man so Zahnräder und so ein Zeug. Also so dieses technische. Dann der Mund von diesem Gesicht ist zugeklebt mit dem Albumtitel und es sieht auch alles nicht so besonders gesund aus, was man da sieht. Und alles in allem sehr bräunlich-grünlich gehalten, würde ich sagen.
So ein Sepia-Stich.
Ja, genau, Sepia, das trifft es ganz gut. Ja. Und ich finde es ganz cool, so, aber jetzt auch nichts, wo ich jetzt mega dran hängen bleiben würde. Das ist so ein Funktionscover, so, das funktioniert für eine Metalband, gerade so eine aus dem Bereich. Das ist nicht cringy, das ist völlig
in Ordnung. Ist nicht handgemalt, ist einfach mit Photoshop zusammengeschoben. Also du hast dann dieses Gesicht mit den geschlossenen Augen und da sind dann halt diese Zahnräderchen und Metallteile und Knochenstücke und so weiter, die sind da reingefotoshoppt.
Ja, ja.
Und dann ist da so ein Texturfilter drüber gelegt und wie du schon sagtest, es tut nicht weh, wir haben ja schon deutlich andere Sachen erlebt. Ja. Ich finde es okay. Ich würde jetzt eine 7 geben.
Ja, kann man machen. Also es ist, wie gesagt, nichts Besonderes, aber das passt auf jeden Fall. Genau. Bist du über Nervosa schon mal gestolpert?
Ich habe tatsächlich ja so ein Ding, ich kann ja schlecht abends einschlafen. Und dann gucke ich mir bei YouTube aktuelle Neuerscheinungen an. Weißt du, dann habe ich, mhm. hab ich da einfach so eine ja, neue Musik, neue Metal-Songs, neue Rock-Songs und so weiter. Dann laufen die Videos und Nervosa sind dann mir da reingespült worden. Ich meine, es wäre der Song Slave, nee, warte mal, Impending Doom war es, glaube ich.
Das ist der Opener.
Sie hatten irgendwie zwei Musikvideos rausgebracht und ja, eins von den beiden war es.
Ja.
Und dadurch kannte ich die dann schon vorher tatsächlich, bevor ich mir den April dann reingezogen habe.
Es gibt ja irgendwie so ein paar Bands, die so dieses, ich sag mal, Extreme Metal und dann hauptsächlich Frauen oder nur Frauen so durchziehen in letzter Zeit, ne? Und Nervosa sicherlich da so die Speerspitze von. Hm. Und ich muss leider sagen, dass die immer so ein bisschen mir vorbeigegangen sind. Also die haben mit Sicherheit mal auf irgendwelchen Festivals auch gespielt, wo ich unterwegs war. Aber sind immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Irgendwie hat es mich nicht so richtig gecatcht. So. Jetzt beim Hören von der Slave Machine, ich finde es, also du hast gesagt, so erdig produziert, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, dass die tatsächlich von denen, die wir heute besprechen, mit die eine der besten Produktionen haben. Also nicht die beste, aber eine sehr gute Produktion. Da sind andere Kandidaten dabei, die lange nicht daran reichen. Und da sind auf jeden Fall ein paar Songs bei, die gut ins Bein gehen oder in den Nacken. So. Hm. Insgesamt muss ich leider sagen, haben die mich hier und da aber doch ein bisschen gelangweilt, wenn ich ehrlich bin. Also so die ersten drei Songs, ne, so Impending Doom, Slave Machine, Ghost Notes, alles cool. Dann zum Ende hin auf jeden Fall nochmal Crawling for Your Pride, das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Banger. Aber es sind auch ein paar Längen zwischen.
Also das ist total faszinierend, das habe ich genau so auch aufgeschrieben. ich habe noch den Vermerk daneben geschrieben, das ist für mich so ein bisschen zweite Bundesliga.
Ja.
Die, und ich meine das wirklich nicht respektlos. Aus meiner Sicht gibt es sehr viele Bands im Underground, die deutlich catchiger schreiben und die jetzt einfach nicht bekannt sind, einfach weil das nur Männer sind, beispielsweise.
Ja. Ja.
Ich freue mich gleichzeitig darüber, dass wir hier eine ausschließlich Frauenband haben, weil du es halt sau selten hast und weil die alle sehr talentiert sind und weil die es definitiv gut machen. Ich finde, das Album hat seine Längen, gerade im mittleren Teil. Da hat es mich wirklich streckenweise gelangweilt. Aber ich sag mal, die ersten drei Songs, die haben mich richtig abgeholt. Das sind dann natürlich auch zwei der Videoauskopplungen schon direkt. Mhm. Das heißt, die wussten irgendwo auch schon, dass das wahrscheinlich
dass sie stärker
cool sind, ist. Ne? Ja, genau, dass das wahrscheinlich cool ist, mit diesen Songs auch zu starten. Und ansonsten kann ich dir in vollen Belangen einfach komplett recht geben. Ich finde, es ist ein gutes Album. Aber es ist kein sehr gutes Album. Und von daher wäre ich hier wahrscheinlich bei einer guten 7 von 10 Tesafilm-Rollen. Um
ja,
dazu zu kleben.
Also tatsächlich finde ich das auch so oder empfinde ich das auch so. Also wie gesagt, Crawling for Your Pride wäre jetzt so Anspieltipp. Ansonsten, also man kann so jeden Song für sich kann man schon nehmen und da ist eigentlich kein wirklich schlechter dabei, aber so in der Masse auf den 43 Minuten.
Nein, es fehlen einfach ein paar catchy Melodien und es fehlen einfach ein paar, und das haben sie gerade bei Impending Doom und Slave Machine wirklich gut gemacht, da fehlen Hooklines.
Ja, genau. Also irgendwas, was dich wieder so reinholt. Ne?
Also ich habe kein Problem damit, genau. Also ich habe kein Problem damit, wenn es streckenweise auch mal vertrackter wird oder wenn es ein bisschen härter wird. Das darf sich nur nicht in stumpfem 16. Gedudel oder Gewichse auf der Gitarre irgendwie widerspiegeln. Und das ist leider gerade im Mittelteil sehr häufig passiert. Und das ist ein bisschen schade, weil gerade die neue oder relativ neue Gitarristin, die Helena Cortina, die tritt bei Instagram immer relativ häufig mit ihren Ideen und Gitarrenspiel auf und improvisiert da so ein bisschen, ist eine Granatengitarristin. Und ich wünsche mir einfach, dass die jetzt noch mehr zusammenwachsen und dass die vielleicht mit dem nächsten Album danach dann, wie gesagt, es muss nicht alles poppig sein, aber es sollten mehr catchige Melodien, damit man da auch hängen bleibt. Und dann wird das mit Sicherheit was ganz Großes, weil sehr, sehr viel Potenzial haben sie. Sie sind ja auch schon sehr bekannt. Und ich wünsche den Mädels alles Gute.
Ja, also vielleicht nur ein, also erstmal, ich gehe mit deinen 7 mit. Ich vergib Dimmu Borgir-Cover dafür, 7 Stück.
Ist doch schön, ganz toll.
Und die haben die sind tatsächlich gefeatured worden, beziehungsweise genamedropped von Sepultura im letzten Interview in der Rockhard. Und also das heißt, die sind da in Brasilien schon echt eine Nummer.
Ja, total. So, ja, klar. Ne? Natürlich.
Und also die wurden da genannt von Sepultura als, also Sepultura hören ja auf, bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, so von wegen, ja, aber wir hinterlassen ja eine Szene, die sehr, sehr geil ist, unter anderem eben mit Nervosa und so, ne? Und ich finde, die haben eine ganze Menge Vorschusslorbeeren. Man kennt die auch in der Szene. Jetzt müssen sie noch ein bisschen mehr liefern. So, noch ein bisschen mehr, damit es für eine 8 oder 9 dann reicht und dann, aber das Potenzial ist da, keine Frage.
Ja. So machen wir es.
Ja. Genau, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Truppe.
Ja, dann belästige mich doch mal.
Ich soll dich belästigen, ja, und zwar würde ich gerne mit dir reden über eine dänische Band, die sich 2009 gegründet hat und Vanir heißt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Vanir sind, von denen mein Ex-Bassist Riesenfan war. Möglicherweise ist das so.
Das sind die einzigen, die von, ich sag mal, der Größe waren, von den Vanirs, die es da so im Internet zu finden gibt, dass man sie irgendwie kennen könnte.
Ich denke auch, dass die das waren. Ich habe sie
2010.
Ich habe sie immer komplett ignoriert.
Ja, ich auch.
Und das ist jetzt schon irgendwie das, keine Ahnung, ich muss ja gerade überfliegen, 2, 4, 6, das 8. oder 9. Album ist das jetzt schon, also da ist schon wirklich ein bisschen was rausgekommen. Und wir reden über die Wirt oder Wirt, ich habe keine Ahnung. Hast du eine Idee, wie man es aussprechen
sollte? Wer nichts wird, wird Wirt.
Wer nichts wird, wird Wirt. Ja, genau. 45 Minuten und wir haben ein Cover, das ich nicht so richtig einordnen kann, ehrlich gesagt. So, auf der einen Seite ist es sehr, ja, also es ist schwarz-weiß erstmal. Wir sehen irgendwie so einen strangen Wikinger-Typ, der aber auch irgendwie ein Ork sein könnte, der auf einem Pferd sitzt. Man sieht das Pferd so von unten aus der...
Könnte aber auch ein Samurai sein, ne? Ich habe gerade unangenehme Erinnerungen an das All-For-Metal-Cover.
Ja, genau, ja. Und unten ist dann irgendwie so ein Gegner halt, der auch irgendwie so ein Säbel in der Hand hat. Ich habe keine Ahnung. Also von den Texten her vermute ich, dass es in weiten Teilen eher um also, Heiden gegen Römer geht.
Nein.
Im weitesten
Sinne. Ist ein geflügelter Husar.
Ein geflügelter Husar, ja.
Ich wollte dich erstmal in die falsche Richtung laufen lassen, aber ich habe mich informiert.
Ah, okay. Ach so, du hast recht. Der hat ja auf dem Rücken diese Flügel. Ne?
Ja. Ja. Es geht um die Schlacht um Wien.
Ja. Ah, okay. Okay. Ach, dann, das heißt, das ist
dann auch ein typischer Krieg. Wo die polnische Kavallerie das Osmanische Reich zurückgedrängt hat.
Ja, das, darum geht es tatsächlich. Das passt dann mit dem Säbel und der Mütze auch von dem Gegner. Das, ja, okay.
Genau.
Ja, cool. Also, weil, also ich bin deswegen da so ein bisschen in die Richtung gegangen, weil der in dem Video zu Never Surrender sieht man auf jeden Fall römische Legionen. Dann Boudica ist, handelt auch über die Besatzung der britischen Inseln durch die Römer. Also Boudica war so eine, so im Jahr 60 oder 70 nach Christus, so eine Heerführerin, vermutlich adelig. Und ansonsten so dieses typische Viking-Metal-Zeug, so Helgrimidir und so.
Mich hat das total fasziniert, ehrlicherweise. Ich meine, wir reden ja gleich nochmal drüber, aber ich habe von einer Viking- oder Pagan-Band nicht erwartet, dass sie gesamteuropäische Historienthemen aufgreifen. Ja. Dementsprechend war ich erstmal das ganze Album, bis ich mich so richtig informiert habe, war ich so ein bisschen in dieser Turisas-Schrägstrich, Oldschooler Monomath-Schrägstrich, Ensiferum-Welt unterwegs und dachte mir dann, hä?
Wobei was ist da los? Wobei man da vielleicht auch vorweggreifend sagen kann, musikalisch locken die einen ja durchaus auch so ein bisschen in die Richtung, ne? Also.
Ja, darum geht's ja, ne? Also, du wirst ja total in die Irre geführt. Du denkst jetzt, die ganze Zeit wird von irgendeiner sich selbst beißenden Schlange, von irgendeinem Weltenbaum oder was auch immer geredet und dann reden die hier einfach von der Schlacht gegen die Osmanen, ja?
Ja, absolut, ja. Und die ja dann auch schon relativ spät war, ne? Also ich meine,
ja, so 1600 schlag mich.
Irgendwann. Ja, genau. Und Boudica ist ja, war ja eher, wie gesagt, im Jahr 60 oder 70. Und ich meine, der letzte Song Nein müsste sich ja dann mit der Schlacht im Teutoburger Wald dann fassen. Ne?
Vielleicht also, ist es auch einfach
Vermutung.
Aber, vielleicht ist es ja auch einfach eine Anthologiegeschichte. Es ist ja kein Konzeptalbum im Sinne einer gesamt zusammenhängenden Story, sondern wahrscheinlich einfach über sehr bekannte Schlachten. Ne?
Ja. Genau, musikalisch hatten wir jetzt schon angeteasert. Geht's, also ich habe schnell Erinnerungen an Ensiferum dabei gehabt. Man könnte hier und da vielleicht auch so ein bisschen an Mon Amarth denken, wobei da fehlt so ein bisschen dieses Stampfende häufig für.
Du hast die typischen Pagan-Stilmittel drin, die irgendwie leider so klingen wie jede x-beliebige Pagan-Band. Ne?
Das stimmt auch wieder.
Muss man leider auch sagen.
Ne? Ja, ist nicht also
von
so.
Daher,
ist nicht so wirklich outstanding.
Zumindest mal tonal habe ich das alles schon mal irgendwo gehört. Mhm. Ne? Das ist so dieser klassische Folk-Metal.
Folk.
Ja, Folk-Metal.
Die Bildzeitung wird jetzt schreiben Volks-Metal.
Können die Folge nennen mit Volks-Metal in den Abgrund.
Ne? Ja, genau.
Nein, aber
tun wir denen jetzt aber auch Unrecht dann.
Nein. Also ist ein gut produziertes Album, das man sich gut durchhören kann, aber auch da bin ich wieder bei der zweiten Bundesliga angekommen.
Ja, voll. Ja.
Also das ist ein Schritt zu wenig, um mich komplett abzuholen. Zwei Schritte zu viel, um für mich schlecht zu sein. Ich finde es wirklich cool, okay. Ich muss tatsächlich sagen, dass das Album bei mir ein paar Songs gebraucht hat und erst in den späteren Songs bei mir gewachsen ist. Ne? Das heißt, ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, sie haben sich so ab Song Nummer 3, 4 haben sie dann sich irgendwie gekriegt und haben mir dann irgendwie was aufgetischt, was ich dann irgendwie deutlich besser fand als Song 1, 2.
Mhm. Ja?
Weil Against the Storm, der Opener, der war so richtig typisch. Klischee, ja, genau das Genre.
Klischee, Ensiferum, Trademarks.
So. Ja, aber nicht Ensiferum, sondern wir hatten ja letztes Jahr Ensiferum und das war eine Granatenscheibe und da sind mir Vanya ja einfach nicht weit genug gegangen. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht trauen, ob sie es nicht können, aber es ist mir einfach nicht krass genug. Ich kann das schlecht beschreiben, was mir da fehlt, aber im Grunde so eine Eigenständigkeit.
Also, ne? Also was mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass der Gesang gerade so am Anfang häufig weit hinter dem zurückbleibt, was er eigentlich kann. Also das wird zum Ende hin ein bisschen besser, aber am Anfang ist es immer so ein sehr guttural gegrowltes Zeug, was null Varianz drin hat. So. Und das hat mich dann irgendwann auch so ein bisschen angeödet. Das wird dann besser. Mhm. Also bei Boudica kommt dann schon so ein bisschen Bewegung rein. Deswegen ich den vorgreifend auch mal als Anspieltipp direkt nennen möchte. Oder vielleicht Helgrinidir. So, die könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Und ja, du hast es gesagt, es ist zweite Bundesliga auch. Ja, also keine Ahnung. Ich meine, wir werden heute wahrscheinlich noch ein bisschen nörgeln über zweite Bundesliga-Bands, aber vielleicht war der April auch einfach nicht so der veröffentlichungsstärkste Monat. Da müssen wir am Ende mal Fazit ziehen. Apropos Fazit ziehen. Ich bleibe hier bei einer 7. 7 Reiterstandbilder vergebe ich hier.
Ja, ich vergebe 6,5 Dönerspieße.
6,5. Deep Cut hier reingehauen. Ja, also es ist auf keinen Fall ein schlechtes Album. Es ist okay, aber es ist halt auch eben nicht viel mehr so. Man kann da eine ganz gute Zeit mit haben, aber ich bezweifle, dass ich das noch oft in diesem Leben hören werde, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht den einen oder anderen Song mal. Wir schmeißen mal ein, zwei vielleicht mal auf unsere neu benannte Rost und Stahl Playlist. Ne? Absolut Metal heißt sie jetzt, falls ihr euch wundert.
Absolut Metal. Ja.
Da könnt ihr mal reinhören und dann kriegt ihr da von uns die
leider neuen aktuell Highlights. Leider aktuell nur auf Spotify. Ja.
Vielleicht könnte man die mal exportieren und dann zum Download anbieten oder so. Mal schauen, ob da was geht. Dann könnt ihr die vielleicht irgendwo in dem Anbieter eurer Wahl wieder importieren.
Geht das?
Ich glaube, das geht. Ich guck mal nach. Ja, da müssen wir die zwar regelmäßig exportieren, aber ja, ich schau mal.
Vielleicht kannst ja mal gucken, solange du das mit deinem Hobby vereinbaren kannst, kriegen wir das hin. Auf jeden Fall absolut Metal, Rost und Stahl. Ne? Einfach mal reinhören. Da sind die letzten Monate abgebildet, unsere Lieblingssongs oder unsere, ja, lass uns das mal sagen, lieber Empfehlungen, die wir da abgeben. Und ich komme gerne immer wieder zurück dahin. Macht ja wirklich Spaß.
Ja, ich auch. Also die ist tatsächlich, wird die von uns beiden kuratiert, ne? Also ja, das ist so, wenn wir da mal Zeit für haben, dann aktualisieren wir die mal. Also die wird, genau, jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag aktualisiert, aber hin und wieder mal nach so einer Folge lohnt sich's da mal reinzuhören, und da hat sich ja schon ein bisschen was angesammelt.
So. Ja, der Hoshi hat sich da so ein bisschen mit Dimmu Borgir verewigt.
Sind doch nur 40 Songs.
Nein, Quatsch. Nein, aber gerne reinhören.
Ja.
Feedback dalassen.
Gerne, ja. Es sind 7,5 Stunden und 101 Songs. Ja. Vielleicht müssen wir mal aufräumen nach hinten raus.
Wir können ja mal ein paar rausschmeißen, die wir nicht mehr so cool finden. Ich würde jetzt nicht einfach Songs rausschmeißen, die zu alt sind, sondern ich würde vielleicht die nicht so lange durchhalten bei uns, die würde ich rausschmeißen.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Ja, cool. Dann kann man ja vielleicht mal ein bisschen die Stimmung aufhellen.
Oh ja, bitte. Hell mich auf.
Also ich muss sagen, ich habe die Band Skindred immer nur auf Plakaten gesehen und habe sie mir nie angehört. Und jetzt durch die April-Veröffentlichung kamen wir dann endlich mal dazu. Und ja, was soll ich sagen? Skindred sind eine walisische Band, die Ende der 90er gegründet worden ist, und die machen eine ganz faszinierende Mischung aus Metal, Hip-Hop und Ska.
Aha.
Wenn ich jetzt, ich sag mal, nicht den Wikipedia-Artikel gelesen hätte, hätte ich die wahrscheinlich eher in Jamaika verortet. Also oder
Reggae,
so.
Ne? Ja.
Ist eine ganz, ganz illustre Mischung. Und was soll ich dazu sagen, bevor wir das Albumcover besprechen? Im Endeffekt habe ich gute Laune gehabt, als ich das gehört habe.
Und weißt du, was richtig geil ist? Die kommt nämlich jetzt in der zweiten Folge nacheinander hier vor, die Truppe, weil ich sie nächste Woche auf dem Dong sehen werde. Und ja, da habe ich sie auch schon vor 3 Jahren kennengelernt. Da habe ich es das erste Mal gehört. Und das hat mich damals so abgeholt. Das war so cool. Und ich freue mich da echt riesig drauf, die jetzt wieder zu sehen. Und das Album ist auch also ist auf jeden Fall in der Vorbereitung zum Dong hier schon gelaufen und in der Vorbereitung auf die Folge auch. Von daher Synergieeffekt. Ein Album, zwei Krass. Folgen. So machen wir das.
Dann lass uns das mal richtig scharf abfertigen. Ja, lass uns mal über das Cover sprechen.
Genau, ich also erstmal, es heißt You Got This. Ja?
Genau, You Got This.
Und geht nur eine gute halbe Stunde. Das ist vergleichsweise kurz. Ja.
Was doch nicht schlimm ist, aber ich habe irgendwie so harte 90er-Vibes, wenn ich mir das so angucke.
Ja, voll. Also bei der Musik, aber beim Cover auf jeden Fall auch.
Also das Cover ist wie, als wenn die 90er und die 90er ein Kind gekriegt hätten und das 90er genannt hätten.
Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze aber aus so einer ganz schlimmen Hip-Hop-Ecke kommt. Ne?
Also genau, das könnte auch wirklich so ein Tupac-Schrägstrich hier, wie heißt er denn?
Ich habe keine Ahnung.
Biggie. Notorious B.I.G. Cover sein.
Ja, genau, ja. Also was sieht man? Man sieht offensichtlich irgendwie so ein Saal mit so einer barocken Einrichtung und auch irgendwie Bilder, Gemälde unter der Decke und so, ne, Stuck an der Wände. Davor steht auch so ein altmodisch wirkendes Sofa und da sitzen die drei Bandmitglieder drauf mit dem Sänger in der Mitte, der dazu auch noch so eine Hip-Hop-Kluft anhat mit so einem.
Ja, der sieht aus wie eine weiße Kuh.
Ja,
der hat
genau.
Eine Mütze auf und eine dicke, fette Jacke, ne?
Ja. Plüsch. Genau, ja. Und seine Sidekicks, und das muss man leider sagen, das ist bei der Band tatsächlich so, er vereint wirklich die komplette Aufmerksamkeit auf sich. Die anderen beiden, die Instrumentalisten, die sind tatsächlich eher Sidekicks. Wobei, wir hatten ja vorhin über Reggae geredet, wenn ich mir jetzt die Schuhsohle von dem einen auf der linken Seite angucke, dann sieht man ja da diese Jamaika-Flaggen oder Farben, ne? Dieses Grün, Gelb, Rot drunter insgesamt. Sieht man das sowieso dadurch, dass das, ja, die Schatten, der Schattenwurf das so ein bisschen widerspiegelt von den drei, ne? Egal, die sitzen vor einer Leinwand.
Sag doch einfach, dass da drei Typen sitzen.
Vor einer Leinwand, wo halt der Albumtitel draufsteht und oben drüber steht relativ klein der Bandname Skindred, ja. Und, ja, wie du hast es gesagt, Hip-Hop lässt grüßen. 90er Hip-Hop, ja.
Ja, ist aber eigentlich gar nicht, wenn du das Album hörst.
Nee, nicht wirklich. Die Also ich finde das Albumcover cool, das passt auf jeden Fall zu der Band und das passt zu der Musik. So.
Ja. Das ansonsten muss man wirklich sagen, dass das sind nicht alle Bandmitglieder, die man da sieht. Wahrscheinlich sind das hier, also die drei, die hauptsächlich eben dem Line-Up angehören und dann hast du halt noch zwei, drei andere, die auch schon lange dabei sind. Das Line-Up ist nämlich sehr beständig, ne? Es ist seit Anfang der 2000er fast unverändert.
Das stimmt.
Und ja, also ich habe die Band noch nie gehört vorher. Ich kannte nur das Logo, wie gesagt, und ich fand mich gut abgeholt. Die 30 Minuten haben Spaß gemacht. Und du hast wirklich genau das, was wir gerade gesagt haben, du hast wirklich diese Alternativ-Metal-Rap-Ska-Geschichte. Ob das jetzt meins ist, wage ich zu bezweifeln, aber es hat mich mal positiv überrascht, dadurch, dass es so anders ist als alles andere. Und ich glaube, das ist auch deren USP. Ja?
Ja,
wir sind voll, anders als andere, wir machen gute Laune, wir nehmen die Leute mit. Also, da können wir nächstes Jahr auch einfach auf Summer Jam Festival fahren.
Ja. Das ist tatsächlich interessant, dass diese Band so von der Metal-Szene adoptiert wird, weil so richtig passt sie da nicht rein. Ne?
Also, ja, es ist eine Rockband. Ne? Also,
ja, das ist auf jeden Fall eine Rockband, das stimmt schon, aber die Hip-Hop- und Reggae-Elemente und Ska-Elemente, die sind sehr, sehr präsent. Also da muss man schon ein bisschen offen für sein.
Ich, ne? Ich sage ja gerade, die Band könnte auch auf einem Reggae-Festival spielen und würde damit auch gut ankommen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Die wären wahrscheinlich genauso wäre dann, weg von der Kernklientel wie auf dem Dong, aber es würde trotzdem passen. Ja,
ja und deswegen, also ich, was kann ich sagen? Ich kann sagen, mir hat Spaß gemacht. Ich fand mich gut unterhalten. Ich würde mal so 7.
Oh.
7 Kilo Cannabis würde ich geben.
Ja, gekifft wird da, glaube ich, viel in dieser Truppe. Ja, du hast übrigens recht, die sind eigentlich zu 5. Ich weiß nicht, warum nur 3 abgebildet sind. Das ist strange. Ich gebe noch, bevor ich meine Wertung abgebe, ich möchte gerne den zweiten Song empfehlen. Can I get a? Oder Can I get a?
Ja, der war auch cool.
Sehr schön. Und ich finde, der gibt einfach alles wieder, was dieses Album ausmacht. So, also hört euch den einfach an. Das ist einfach alles drin. So. Und ich gehe da tatsächlich ein bisschen höher als du und sag, Can I get an 8? Ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Ich gebe 8 90s Hip-Hop-Mützen. Ja, ja. Ich freue mich sehr, die live zu sehen demnächst. Und
ja, ich wünsche dir viel Spaß.
Ja, danke. Das wird auf jeden Fall wieder mal cool. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal aus dem Walisischen und gehen mal richtig schön in die Sümpfe Floridas und reden über Six Feet Under. Stefan, wie ist dein Verhältnis zu Six Feet Under?
Lange Gedankenpause. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal so einen Block. Das war, wir haben 3 Death-Metal-Truppen hier jetzt in unserer engen Auswahl. Und wir fangen mit der schlechtesten an.
Okay.
Meine erste Erfahrung war damals, glaube ich, diese Graveyard Classics, wo Six Feet Under dann alle möglichen bekannten Rockhymnen vergewaltigt haben. Ne? Mhm. Wir erinnern uns an diesen bratigen Bratsound aus der Bratgitarre. Ja, und ich glaube, Six Feet Under, die haben aufgrund von 2 Faktoren irgendwo eine Berechtigung. Punkt Nummer 1 ist, dass Chris Barnes, der Sänger, Gründungsmitglied von Cannibal Corpse gewesen ist und dadurch bekannt geworden ist. Punkt Nummer 2 waren die Graveyard Classics.
Mhm.
Man hat mal Spaß gehabt und hat mal ein paar Dinger gecovert. Ansonsten ist Chris Barnes für mich dadurch aufgefallen, dass er eigentlich mehr gekifft hat, als gut zu singen.
Ja. Der hat die Dreadlocks salonfähig gemacht im Death Metal.
Ja. Ich gebe dieser Band regelmäßig eine Chance, weil ich mir denke, ach cool, die bringen ein neues Album raus. Hoffentlich ist es diesmal nicht scheiße. Und dann habe ich mir dieses Albumcover angeguckt, was ja wirklich schön oldschool ist. Ja. Reden wir mal als allererstes darüber. Wir sehen sehr viele Skelette, einen wundertolligen Sensenmann, starren dicht so mit ihren roten Augen aus diesen leeren, schwarzen Skelettschädelhüllen an. Es ist ein wirklich sahniges Death-Metal-Cover aus den Anfang der 90er, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das könnte von Cannibal Corpse halt auch sein, ne? Also.
Es hat mich auf jeden Fall begeistert und dann dachte ich, man, hoffentlich, vielleicht hat er es diesmal nicht verkackt und er hat es natürlich verkackt. Das Album ist streckenweise wirklich unerträglich. Ich habe dir vorhin ja extra noch den. Ich habe dir ja vorhin extra noch den einen Songtitel geschickt, der mich massiv geärgert hat. Mind Hell heißt der. Wo dann wirklich dieselbe nervige Riffstruktur immer wieder wiederholt wird und er sich da einen zurechthustet. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was man an Chris Barnes und dem ganzen Erbe drumherum cool finden kann. Die Band, die ist für mich absolute Kreisklasse.
Ja.
Es gibt so viele internationale und nationale Death-Metal-Bands, die das so viel besser machen. Von denen besprechen wir gleich noch eine. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer das ja mal in einem Kommentar erklären. Aber ich verstehe die Faszination um diese Rumpeltruppe nicht. Also die schaffen es wirklich immer wieder, ein mehr oder weniger schlecht produziertes Album rauszubringen, wo die Songs mal mehr oder weniger eingängig oder eben auch nicht sind. Es ist jetzt kein Totalausfall. Aber ich komme bei Six Feet Under, wenn ich jetzt da ein Resümee drunter ziehen würde, nicht über eine 6 hinaus. Ja?
Oh, da finde ich dich aber schon sehr großzügig. Wir haben übrigens den Titel noch nicht genannt, das ist Next to Die heißt die Scheibe.
Ja, also ich kann da eigentlich keine 6 geben, aber das war jetzt halt das Wortspiel mit der Six Feet Under.
Ne?
Aber
oh Gott.
Vielleicht gebe ich 5,5.
Machst du 5 Feet Under draus?
Für mich sind sie jetzt wieder da, aber ein schlechter als vorher. Also ja. five Feet Under.
Ja, absolut. Also ich meine, du hast im Prinzip schon alles dazu gesagt, was man zu Sachen sagen kann. Was mich immer ein bisschen ärgert bei Six Feet Under, das ist so eine Band, von der denke ich immer, eigentlich müsstest du die als Metalhead geil finden. Und ich habe die einfach ignoriert die letzten 25 Jahre lang. Und jedes Mal, wenn ich wieder reinhöre, weiß ich auch wieder, warum. So.
Das ist doch genau das Gleiche, was ich auch gesagt habe. Nur viel besser zusammengefasst. Danke.
Ich habe mal in so ein paar ältere Sachen, die mir so bei YouTube reingespült wurden, reingehört. Und da muss ich sagen, die hatten zumindest mal einen besseren Sound. Weil auch den finde ich auf der Scheibe einfach nur grottig. So, also, ey, ganz, und weißt du, was die wirklich nicht machen dürfen? Auf YouTube Lyric-Videos raushauen. Also, Mutilated Corpse in the Woods, ne, ein Lyric-Video dazu. Also, es ist so ein dummer Scheiß, der da erzählt wird in den Lyrics. Ich bin froh, dass man Chris Barnes nicht versteht und dann kriegst du das da hingerotzt als Untertitel und denkst dir so, boah, fuck it, ist das scheiße, so. Guck und dann so nervige Texte wie Mr. Blood and Guts. Alter, ist das ätzender Scheiß. Das ist wirklich gar nichts. Das ist so ein nerviger Drecksrefrain, der sich auch einfach viel zu oft wiederholt. Und oh, das hat wirklich überhaupt nichts so. Also da ist mir jeder Cannibal Corpse Song 1000-mal lieber als irgendwas hiervon. So.
Ja, es hat schon seine Gründe, warum sie sich damals von Chris Barnes getrennt hatten. Da gibt es ja auch eine schöne Doku zu.
Boah, und Hölle ist der alt geworden. Wenn ihr euch ich glaube zu Mr. Blood and Guts gibt's ein Video, wo er auch zu sehen ist und Alter ist der alt geworden, ey. Also da ist von den Dreadlocks nicht mehr viel über und der Bart, der immer so schön gedreadet war, also den erkennst du nicht mehr wieder, wirklich. So, also, boah, ganz ehrlich, einfach nicht machen. So einfach, boah, Six Feet Under, danke für die Graveyard Classics 1 und 2, die 3 habe ich nicht gehört. Die 2 war ja die Back in Black von AC/DC komplett, das war witzig. Aber mehr halt auch nicht. So, ne, einfach mal die AC/DC-Klamotten so in Death Metal zu hören, das war cool. Aber alles andere von Six Feet Under, boah, sorry, nee. Also, ich gebe den. Das ist für mich 4 Feet Under, ey. Also, mehr ist das für mich nicht. Wirklich nicht. So, das ist eine 4, ja.
Tja.
Also wirklich, da war nichts bei. Mir fällt es auch unheimlich schwer, da irgendwie einen Anspieltipp rauszugeben. Also der hängen geblieben ist, ist Mr. Blood and Guts, aber der ist scheiße. Also keine Ahnung, mir fällt da nichts ein. Ja, hört euch den an und dann wisst ihr, warum ich dazu abhasse hier gerade. So, komm, nächste, ey. Kein Bock mehr.
Ja, dann kommen wir doch mal zu einer Band, die es dann einfach deutlich besser macht. Und das sind wirklich Welten dazwischen. Und da reden wir von unseren Ruhrpott Death-Metallern und ja. Death-Metallerinnen von Sabiendas mit dem Album Puppeteer of Doom vom 17. April, 43 Minuten 28. Die zeigen dann wirklich mal, wie man es wirklich macht, wie man es machen sollte. Möchtest du mal anfangen, Hoshi?
Ja, tatsächlich kenne ich Sabiendas schon unfassbar lange. Die gibt es ja auch irgendwie seit den frühen Nullerjahren. Und kurz danach habe ich die auch kennengelernt über einen Studienkollegen. Und ja, der Drummer davon, den dürften die meisten auch kennen, der trommelt nämlich seit einigen Jahren bei Sodom, Tony Merkel, und hat aber eben immer Sabiendas die Treue gehalten. Und ja, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, das vierte oder fünfte Album von der Truppe, ich weiß gar nicht, war so in der Größenordnung auf jeden Fall. Und ja, es ist halt sehr klassischer Death Metal, aber also das geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung wie Six Feet Under, aber in gut gemacht. So, ne, also auch hier sind teilweise ein bisschen stumpfe Texte bei, auch hier ist teilweise ein bisschen rumpelig.
Ja, aber Moment, aber nee, ja, stumpfe Texte gehören zum Death Metal dazu, aber klar. Das ist wahnsinnig gut produziert, es geht nach vorne, es ist technisch einwandfrei. Die Vocals vom Sänger, ne, das klingt halt wie ein geiles Tribut auf diesen 90er Jahre Death Metal, der so eine Mischung aus Cannibal Corpse, Bolt Thrower, was haben wir denn noch? Morbid Angel, ja. Stellenweise entdecke ich da dann natürlich Bloodbath, aber Bloodbath ist ja selber, ich sag mal, eine Tribute-Band, wenn du es so sehen möchtest. Und ich habe richtig Spaß gehabt heute, als ich mir das nochmal reingezogen habe. Ich habe ja schön den Grill sauber gemacht. Die letzten 20 Jahre
Fett entfernt. Und hast dir irgendwann gedacht, Stench of Cadaver.
Ja, genau.
So heißt der siebte Song, sorry.
Und hab so ein bisschen gedacht, so, boah, diese Texte. Hammer. Hammer. Nein, ich kann ja wirklich darüber lachen, weil das zum Genre einfach dazugehört, dass man so ein paar Schnetzeltexte da reinpackt. Ne?
Ja, aber die sind lange nicht so doof wie die von SFU. Also lange nicht. Also, ja es ist teilweise...
Absolut,
ja. Also hier bei dem Titeltrack zum Beispiel, ja, es ist so ein bisschen, denkst du dir auch so, aber geht auf jeden Fall klar. Also da, ich habe mir auch da ein Lyric-Video angeguckt, das sollte man, glaube ich, bei Death-Metal-Bands einfach nicht machen.
Einfach nicht machen,
ja. Aber dann, das war jetzt lange nicht so unangenehm wie bei...
Aber weißt du, was wir nicht gemacht haben, mein lieber Schatz?
Nee, das Cover-Art.
Genau, wir haben nicht das, Album, das, wir haben nicht das Artwork besprochen,
ja.
Genau. Knaller Grünstich.
Ja.
Handgemalt oder zumindest mal im Computer gemalt, ja, ist auf jeden Fall von jemandem gemalt, ist nicht AI, hoffentlich, sieht nicht so aus.
Nee, sieht nicht so aus.
Ja. Ist, ja, das, was der Albumtitel Puppeteer of Doom sagt, ein Puppenspieler, der aussieht wie ein Zombie, der zwei andere Zombies puppenspielerisiert.
Ja, ja also offensichtlich ja. In irgendeinem Parlament, das sieht aus wie das
britische Gebäude Parlament. Oder was auch immer.
Ja,
ja genau. Ja. Parlamentsgebäude, ja, wie auch immer, ja.
Genau, ja, und ja, kann man machen.
Schön oldschool.
Also, ja, das ist auf jeden Fall auch schön oldschoolig und das geht auf jeden Fall klar.
Ja. Ja. Hast du denn, wenn du jetzt über das Album redest, ne, hast du denn da Songs oder einen Song, den du empfehlen kannst, ganz persönlich?
Ja, tatsächlich hätte ich jetzt den Titeltrack auf jeden Fall genannt. Der ist auf jeden Fall cool und der bleibt auch dadurch, dass er auch, ich glaube, das Einzige ist, was auf YouTube von denen gibt, auch ganz gut hängen. Ansonsten kann man sich davon fast alles geben. Also wir haben am Anfang haben wir ein Intro, Ad Supplicium, keine Ahnung. Und ja, was ich sag mal Freak of Nature, der dritte Song, den gebe ich mal. Als, ja. Also ist auch, wie gesagt, klassisches, rumpeliges Death-Metal-Zeug. Rumpelig hört sich so negativ an.
Nein, das
ist
eigentlich nein. Nicht. Ne? Das ist so. Also ich möchte jetzt mal wirklich den Vergleich ziehen. Ne? Also Tony Merkel spielt ja auch bei Sodom. Ne?
Ja.
Als Herr Husky da Schlagzeug gespielt hat, da war es rumpelig. Seitdem Tony da spielt, ist es eigentlich klinisch rein.
Ja, das stimmt.
Und das Album ist klinisch rein eingespielt. Also wir reden hier wirklich von sehr gut gemachtem Oldschool-Death-Metal, der Oldschool Death Metal sein möchte, der mir das Gefühl gibt, dass ich auch Oldschool Death Metal sein möchte. Ja. Von daher habe ich meinen Spaß gehabt und ich sag mal, wir haben irgendwann 2008, als die Band gerade irgendwie gab, damals noch mit wie alt war ich da? Da war ich 20. Ja? Da sind wir zusammen im Cage Club aufgetreten. Mhm. Ja, so lange kenne ich die schon.
Ja.
Die waren damals schon cool.
Ja, das müsste bei mir auch so um den Dreh sein, dass ich die kennengelernt habe. So
also von daher, ich gebe jetzt einfach mal eine 8 von 10 doomigen Puppenspielern.
Ja, ich schließe mich an. Ich gebe auch 8 von 10. Was gebe ich denn? Das fällt mir jetzt irgendwie schwer. Freaks of Nature gebe ich. Mein Gott, ich bin heute so hart unkreativ, aber ich bleibe dabei. 8 von 10, ja. Ja, cool. Dann würde ich sagen, können wir uns nach und nach auch schon der nächsten Band widmen. Wir bleiben im Death Metal, aber wir gehen mal wieder Richtung Amiland rüber und reden über Immolation. Hast du dazu irgendein Verhältnis, Stefan? Die gibt es auch schon seit Mitte der 80er,
die Truppe. Die sind ja eine Legende, die sind ja eigentlich mit die Urväter des Death Metal in dem Bereich und die haben sich mir nie erschlossen, einfach weil ich da in dem Alter nicht war, ne, irgendwie. Und dann hat man sie einfach nicht gehört. Aber ich bin sehr dankbar gewesen jetzt wieder auch, ne, also wir sind ja heute wieder der Dankbarkeits-Podcast. Ich bin sehr, sehr dankbar gewesen dafür, dass ich diese Band jetzt nochmal wieder vor Augen geführt gekriegt habe, weil die zeigen nämlich, wie man es macht.
Ja.
Die haben, um das jetzt einfach mal vorwegzunehmen, auf 41 Minuten 35 auf ihrem Album Descent wirklich einfach mal die Kernessenz US-amerikanischer Death Metal einfach runtergespielt, durchgespielt, abgeliefert. Und ich finde, dass das Albumcover schon ein sehr, 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 sehr gutes Foreshadowing für die Platte ist. Also ich finde es total geil.
Ja, das ist wirklich cool, das Cover. Also das ist, das hebt sich sehr, sehr angenehm ab von den anderen, die wir heute besprochen haben, finde ich. Also das sieht auf jeden Fall handgemalt aus, ob es das ist.
Weiß das nicht. Ist tatsächlich auch handgemalt. Das ist hier von dem, wie heißt der, sag mal schnell. Der hat auch die aktuelle Heaven Shall Burn gemalt.
Uiui. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was sehen wir?
Eliran Kantor.
Ah, okay.
Der ist ein ganz, ganz bekannter. Der hat für Testament zum Beispiel auch die Formation of Damnation gemalt. Der hat für Heaven Shall Burn hat er die Heimat gemalt. Dann hat er für, ach du liebe Güte, so viele Bands hat er. Ja.
Aber lass mal beschreiben, was wir sehen. Also wir sehen irgendwie offensichtlich einen Engel, der verbrennt. Der hält sich, glaube ich, ich weiß nicht, hält er sich an seinem eigenen Flügel fest oder ja, irgendwie. Auf jeden Fall die untere Hälfte ist schon so weggeschmurgelt. Und ansonsten insgesamt dominiert die Farbe Rot mit Schwarz, würde ich sagen.
Ja, also da wird irgendwie von Feuer aufgefressen, sage ich jetzt mal. Ne? Also
ja.
Verbrannt.
Ja, die Beine sind schon weggebrutzelt.
Rettet sich gerade irgendwie, aber es ist ja ein Abstieg, ne? Das Album heißt ja auch Descent.
Ja.
Ich finde, das hat eine. Also das kann der Eliran, ja. Ein unfassbar geiles Farbenspiel. Dieses Rot wirkt so echt feurig. Mm,
ja, voll.
Als ob man sich da wirklich dran verbrennen könnte. Also es ist wirklich krass gemalt.
Ja, sieht aus, als wenn da eine glühende Kohle drauf liegt auf der Platte, das stimmt, ja.
Also für diejenigen, die jetzt nur zuhören und Eliran Kantor nicht kennen, so wie er malt ist, es ist so eine Mischung aus der Moderne und den Renaissance-Klassikern, sage ich jetzt mal. Mhm. Das erinnert immer wieder an diese Bilder, wo Gott und Jesus sich die Hände reichen oder ne, diverse Bilder, wo du irgendwelche Engelchen siehst. Und der ist unglaublich fotorealistisch in seiner Bildsprache und fügt dann aber abstrakte Pinseltechnik hinzu, die einfach nur total sexy aussieht. Und ich finde, der hat sich mit dem Artwork hier mal wieder übertroffen. Das ist vor allen Dingen auch mal für eine Band wie Immolation, die halt wirklich seit Ende der 80er schon irgendwie die Mucke machen, ja auch mal was ganz anderes, ne? Weil du normalerweise typischerweise diese 90er Jahre Death Metal Covers, ne, wie das, was eben jetzt Six Feet Under halt vorhin hatten. Ja.
Ja. Ja, lass mal über die Musik ein bisschen reden. Also
prügelt, ne?
Also wir haben knapp 42 Minuten und ja, es ist halt, ich habe die, als ich die ersten zwei, drei Mal gehört habe, dachte ich, boah, ist das ein Geballer, ne? Aber ich finde, ist tatsächlich gar nicht so ballerig.
Wenn man sehr melodiös.
Es ist super melodisch und das Geballer hält sich in Grenzen. Also klar, These Vengeful Winds, so der Opener, der knüppelt wie sonst was. Der geht richtig
in die Fresse. Ja.
Ja. Aber ich finde tatsächlich bei The Ephemeral Curse, bei dem zweiten geht es schon deutlich zurück und God's Last Breath auf jeden Fall auch dann schon. Ja. Danach kommen dann die drei, die sie als Singles rausgehauen haben. Die sind wieder ein bisschen mehr auf die Schnauze so. Aber ich finde, es hält sich doch ganz gut die Waage. Also klar, absolut. Das ist jetzt hier kein Violinquartett so, ne? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist schon ne Double Bass bis hinten gegen so, ne? Aber ich finde, die haben ja so den Ruf, dass man sich die eigentlich nicht anhören kann, weil die halt nur auf die 12 gehen. So schlimm finde ich das aber nicht.
Nein. Also ich finde, die haben auch mit diesem Album den Schritt in die Moderne getan. Die haben den Absprung geschafft, den viele andere Bands in dem Bereich nicht geschafft haben und weiterhin klingen, als ob sie wirklich noch in den Anfang 90ern ihre Alben produzieren. Die haben ein wahnsinnig gut produziertes Album, das wirklich sehr abwechslungsreich geschrieben ist und das wirklich auch teils moderne Ansätze drin hat. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht beim Hören.
Ja.
Muss ich wirklich sagen. Und ich fand auch den Titelsong Descent, ne? Also der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, wie der aufgebaut ist. Das ist zwischendurch mal was anderes, ne? Die haben sich jetzt nicht darauf verlassen, immer nur, ich sag mal, 16. Geschrammel zu spielen, sondern die haben technisch wirklich abgeliefert.
Ja.
Also, und wie gesagt, der erste Song, der knüppelt, ne? Ist Hammer.
Und tatsächlich muss man sagen, die haben, also ich habe ja vorhin so ein bisschen über die Death Metal Texte abgelästert. Also ein Grimme-Preis werden die hier wahrscheinlich auch nicht gewinnen, aber das, was ich so davon mitgenommen habe, ist doch nochmal auf einem anderen Level. Also beispielsweise der 8. Track, allein der Titel False Ascent auf einem Album, was Descent heißt, ist einfach sehr, sehr geil und sehr hintergründig. So, das ist nochmal eine andere Klasse so. Also ich bin auch tatsächlich ziemlich begeistert. Ich finde die Musikvideos nicht so besonders gelungen. Die sind so ein bisschen lahmarschig. Also so vom Optischen her.
Kann ich nichts zu sagen, habe ich mir leider nicht angeguckt. Ja.
Ja, ich hatte sie mir angeguckt, aber meistens sieht man halt nur die Musiker so und da passiert halt einfach nicht viel, seit man sie auch im Großen und Ganzen aussparen können. Aber ist okay. So, kommen wir mal zur Bewertung. Ich lege jetzt vor, ich vergebe hier 8,5 Brathähnchen für Descent.
Schön.
Auf offenem Feuer gerüstete Brathähnchen.
Boah, da kann ich ja nichts anderes mehr sagen als dass ich hier
könntest halbe Hähnchen vergeben.
Ich vergebe 8,5 Chicken Wings.
Ja, okay. Ja, war auf jeden Fall ein ziemlicher Lichtblick, muss ich sagen, das Album.
Absolut. So ganz, ganz tolles Album, wirklich. Ja. Hat kaum Schwächen, wirklich. Also, zwischendrin ist vielleicht das eine oder andere Mal, du weißt halt, ja, ich mag das nicht so, wenn man so ein bisschen krumme Soli spielt, aber das gehört auch irgendwo dazu und das. Nee, aber das ist ein wirklich gutes Album und damit habe ich es jetzt auch. Ne? Es ist wirklich toll.
Ja. Dann bleiben wir im Ami-Land, würde ich sagen, oder?
Lass uns mal schnell machen.
Lass uns mal schnell machen über die Metallkirche reden.
Die Metallkirche. Schätzelein, Metal Church, Dead to Rights.
Ja. Ich bin mir bei dem Titel nicht so ganz sicher, was damit gemeint ist. Also,
ja, Alter, du guck doch auf das Albumcover.
Ja, das habe ich dann auch so interpretiert. Also, Tod den Rechten hätte ich aber besser gefunden, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dann hätte da aber Dead to the Rights
gefunden. Ja, ich weiß, egal. Ja, genau, also Metal Church, Dead to Rights, ich habe es gerade schon gesagt, reden wir drüber. Metal Church ist sicherlich eine Institution in der Metal-Szene, die, also können wir gleich drüber reden, ob verdient oder unverdient, aber vom Namen her kennt die wahrscheinlich jeder. So. Und ich bin, was die angeht, der totale Kritter. Ich habe mich da komplett rausgehalten. Die waren mir immer so egal, wenn ich ehrlich bin, und ich muss dir leider sagen, ich glaube, das Album wird es nicht ändern.
Die ist für mich die klassische Keep It True Schrägstrich Rock Hard Metal Band.
Ja.
Das Albumcover ist wirklich sahnig. Finde ich cool, ne?
Ja,
die Justitia
cool, ja,
da mit verbundenen Augen, ne, tot als Skelett auf ihrem eigenen Sarg sitzt oder liegt oder ne, und davor ihr Schwert abgestellt hat und im Hintergrund siehst du halt einfach wie die Metal Church Gitarre, ja, die Gitarre mit dem, die das umgedrehte Kreuz macht, ja, in Flammen aufgeht. Ja, sehr modern gepainted. Ich kann nicht ausschließen, dass wir ja auch über AI sprechen. Es sieht mir fast zu perfekt aus.
Würde ich auch sagen, ja. Zumindest wenn du dir aber so die Beine von der Justitia anguckst, da, das ist auch so ein bisschen unpassend, weil da sich so komische biomechanische,
Giga-mäßig, ne?
Genau, so Giga-Kram da irgendwie eingeschlichen hat. Außerdem diese geflügelten Totenköpfe auf dem Sarg, die erinnern mich auch einfach ultra hart an Gravedigger und wie wir alle wissen,
haben das Gravedigger ist deutlich besser als das Gravedigger-Cover gewesen, ja. Aber ja.
Ja.
Was halte ich von der Band? Ich sage mal zuerst, dass das Album wirklich gut produziert ist, sehr modern klingt. Und bei Metal Church reden wir von so einem ersten Bundesliga-Abstiegskandidaten.
Schalke.
Das ist so die Mannschaft, das ist so das erste FC Köln, ja, des amerikanischen Heavy Metals. Das ist eine Band, die nie in der ersten Reihe gestanden hat, die aber irgendwie immer irgendwo auftritt und sich für keinen Rock-Hard-Festival-Gig zu schade ist. Ich muss sagen, ich wurde über die 10 Songs, über die 47 Minuten LP, ich wurde gut unterhalten, aber es ist null eigenständig. Metal Church klingt immer und immer und immer wieder wie die größeren Nummern. Du erkennst an jeder Stelle, dass da irgendwelche Ronnie James Dio / Rainbow / Heaven and Hell / Metallica Einflüsse / Judas Priest Geschichten drin sind. Das heißt, für mich ist das so eine Band, du kommst ins Helvete, in irgendeinen Rockschuppen rein, dann läuft die im Hintergrund, die tut keinem weh.
Ja.
Und mehr auch nicht, ich kann ja auch auf dem Rockart-Festival gucken, da würde ich mich da hinsetzen, links neben mir der Gottkanzler, rechts neben mir der Camp-Kanzler und hinter mir sitzt du, ne? Weil du ja zu klein bist, ne? Und
ja,
deswegen du brauchst halt ein bisschen Erhöhung.
Höher,
ja. Genau, und dann würden wir alle sagen, ja, passt. Komm, ich geh mal ein Bier holen. Jo,
ja,
danke.
Verpasst du nichts, ja, ist leider so. Ja.
Es ist wirklich gut gemacht und es ist gut runtergespielt. Mich kriegt diese Art von Metal halt einfach nicht, weil die mir, das ist mir zu viel von allem. Ich habe streckenweise habe ich mich auch echt gelangweilt, wie oft er in die hohen Falsett-Töne reingeht, ne? Und wie häufig sie diese Klischees bedienen, die so offensichtlich in diese Richtung reingehören. Das ist mir nicht rund genug. Ich kann es trotzdem nicht scheiße finden. Aber es ist mir einigermaßen egal.
Ja, sehe ich tatsächlich auch so, ja. Also ich finde so der erste Song, der Brainwash Game, der sagt eigentlich schon alles. So, der irgendwie finde ich den nur langweilig, dass der Refrain ist irgendwie dulli und irgendwie passt mir das alles nicht so richtig. Also wenn überhaupt, dann vielleicht der zweite, dieser FAFO, der ist irgendwie ganz cool. Und dann hört das aber auch schon irgendwie auf, ehrlich gesagt. So, also das ist, und dann kann ich ehrlich gesagt auch mit der Attitüde von dem Sänger nicht wirklich was anfangen, wenn du dir die Videos anguckst, irgendwie der, also keine Ahnung, ob das nur gespielt ist, aber der wirkt wirklich ein bisschen irre so und ich weiß nicht, ich komme da irgendwie nicht drauf klar. Also sicherlich ein guter Sänger, aber irgendwie wirkt der ein bisschen freaky und keine Ahnung, trifft nicht so ganz mein Geschmack so. Und ja, ich muss leider sagen, ich habe mich größtenteils gelangweilt. Ich weiß, dass die vermutlich vieles von dem, was wir hier als Klischee abtun, möglicherweise miterfunden haben und deswegen auch das Recht haben, das Klischee zu bedienen. Ja, trotzdem. Also ganz ehrlich, Dead to Rights kriegt von mir 6 Justitias und da war es dann auch, glaube ich, für mich erstmal wieder mit Metal Church. Wie sieht's bei dir aus?
Boah, ich sag ja, ich kann es nicht scheiße finden. Ich find's okay. Kriegt von mir eine 7.
Ja, ist schon gnädig. Könnte ich vielleicht mich sogar auch noch mit anfreunden,
nee, aber ich bleib mal bei der 6.
Ich bleib mal bei der 6, passt. Ja. Da kommen wir auf einen ganz guten Schnitt, würde ich sagen.
Ja.
So, und wer rettet uns jetzt den April?
Tja, ich sag mal so, an den Toren hört dich niemand schreien.
Papa Ante Portas, ne?
Ja, ich bin wirklich traurig damals gewesen. Ich bin auch immer noch traurig. Die Rede ist natürlich von At the Gates, die ihr aus meiner Sicht bestes Album herausgebracht haben. Das kann ich jetzt schon mal sagen, dass sie jemals produziert haben. Ich meine, es werden wahrscheinlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen haben, dass der liebe Thomas Lindberg, ja, mhm, das ist der Sänger von At the Gates, ganz erbärmlich an Krebs gestorben ist letztes Jahr. Und es gerade noch so geschafft hat, dieses Album einzusingen. Die Band hat sich sehr viel Zeit gelassen, um es dann fertig zu machen. Hatte Glück, dass er die Songs auch zu Ende mitproduzieren konnte oder zumindest in einer Version, die schon sehr weit war, sodass sie da wenig bis gar nicht tricksen mussten. Und dann wurde das Album dann im April jetzt rausgebracht und ich würde jetzt erstmal über das Albumcover sprechen und wir reden natürlich vom Album The Ghost of a Future Dead.
Ja.
Und wir haben ein sehr dunkles Cover, ein schwarzes Cover, würde ich mal behaupten. Und wir sehen eine Welle,
ja.
Oder Wellen, die unter dem dunklen Sternenhimmel sich hochwiegen und unten rechts in der Ecke siehst du so einen kleinen roten Farbtupfer, ne, ja, der da so ein bisschen Abwechslung noch reinbringt. Also ich finde es ein sehr düsteres, aber sehr schönes Cover.
Ja.
Böse Zungen behaupten, dass die Band sich bei Insomnium bedient hat. Ja, die haben wohl ein ähnliches Artwork irgendwann mal rausgebracht. Mir ist das sowas von scheißegal, weil, wie sagte mein alter Designprofessor damals noch, lieber gut geklaut als schlecht erfunden.
Ja. Ja, tatsächlich, also ich habe es mal gerade ganz schnell gesucht, also wenn du dir die Winter's Gate anguckst, das sieht sehr, sehr ähnlich.
Ja, ja.
Aber egal. Auf jeden Fall, ja, also ich finde es auch cool. Also man sieht, dieser Lichtschein unten rechts, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Feuerschein oder sowas, ne?
Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr stimmungsvolles Artwork, das dann irgendwie auch zu dieser traurigen Grundstimmung passt. Und ich bin damals, wie bin ich zu At the Gates gekommen? Ich glaube erst im Nachgang, ne? Nachdem man so Children of Bodom kannte, weil bei mir war ja Metal Anfang der 2000er irgendwie und zu dem Zeitpunkt hatten At the Gates sich schon längst aufgelöst. Und dann kamen die 2008 wieder zurück für ein paar Reunion-Konzerte und dadurch sind die wieder halt in aller Munde gewesen, ne? Und dann hat man sich natürlich mit so Alben wie Slaughter of the Soul auseinandergesetzt und die sind definitiv der absolute Mitbegründer des Melodic Death Metal. Ja. Das hört man an jedem Song, den die rausbringen oder rausgebracht haben. Das hört man vor allen Dingen natürlich in den 90ern. Krassestes Werk bis dahin, wie gesagt, die Slaughter of the Soul, ein absolutes Referenzwerk, an dem sich sehr, sehr viele Metalcore und Melodic Death Metal Bands auch bedient haben und mit Sicherheit zusammen mit In Flames eine der Pioniere in dem Bereich. Und dann haben die das wirklich geschafft aus meiner Sicht, als sie dann nach 2080 wieder zusammengetan haben, sie haben es wirklich geschafft, eine gleichbleibend hohe Qualität zu bieten, die dann mal mehr, mal weniger gut produziert gewesen ist. Und bei dem Album jetzt hatten sie ja dann 1, 2, 3 Songs vorab veröffentlicht. Ich glaube, das war The Dissonant Void und The Fever Mask.
Ja, da gibt es auch
Videos. Und die fand ich beide, bitte?
Da gibt es auch Videos zu und zu
in der Distortion. Ja, und die fand ich, und die fand ich wirklich, die Vorab-Auskopplung fand ich alle schon bockstark. Und wenn du dir dann das Album reinziehst, also für mich als Melodic Death Metal Fanboy der ersten Stunde oder vielleicht zweiten Stunde, weil ich ja zu jung war. Eine absolute Offenbarung. Wow. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich würde einige hundert Euro zahlen, um Thomas Lindberg noch einmal mit denen so sehen zu können. Ich habe sie glücklicherweise mehrfach live erleben dürfen. Ich bin gespannt, ob sie das nochmal vielleicht als Tribute irgendwie mit anderen Sängern nochmal auf die große Bühne bringen, aber wenn das soweit ist, dann bin ich drin. Also macht richtig Bock, das Album. Für mich eine alles Killer, keine Fillerscheibe.
Definitiv. Ich hab die, glaube ich, mal auf irgendeinem Essen Original oder Turok Open Air oder so gesehen. Das ist aber auch schon ewig her. Ich glaube, es war aber auch das einzige Mal, dass ich die live gesehen habe. Oder waren die mal auf dem Rockhard?
Nee, das müsste das Turok Open Air gewesen sein, ja.
Es war aber, glaube ich, pre-Corona. Also.
Ja, absolut, ja klar.
Ist echt schon ein bisschen her, ja. Und also das war auch so, ehrlich gesagt, tatsächlich, glaube ich, so meine Haupt-At-The-Gates-Zeit damals, so was weiß ich, so 2018 oder 17 oder so rum. Und ja, ich finde, die sind immer so ein bisschen so ein bisschen hinterhergesegelt, oder das hört sich jetzt fieser an, als ich es meine, aber so hinter den wirklich großen Namen. Ich weiß, dass die mit zu den Gründungsvätern von diesem Melodeath-Zeug gehören. Aber die haben noch mehr so diesen Schwedentod mit drin gehabt, immer. Also die sind da nicht ganz so weit gegangen, finde ich, wie jetzt zum Beispiel Children of Bodom oder so. Ne? Aber egal, wir wollen ja eigentlich über das aktuelle Album reden. Und ich finde auch, dass auf jeden Fall das beste Album, über das wir hier heute geredet haben. Also da kommt auf jeden Fall nochmal ein Highlight zum Ende hin. Und ich finde, so ein Song wie in Dark Distortion, der ist einfach, ja, wie soll man sagen? Also der und dann direkt der anschließend auf Interstellar Death, der sagt einfach alles, was du wissen musst über dieses Genre. Das sind einfach bockstarke Dinger, die machen richtig Bock. Und da ist nicht zu viel drin, da ist nicht zu wenig drin, das ist genau das. So, da ist ein gewisser Melodieanteil drin und dann geht's wieder auf die Fresse, also einfach cool. So. Hast du noch irgendeinen Anspieltipp für uns?
Ich finde die alle geil.
Ja, Parasitical Hive, ja, es stimmt schon. Also ja. es ist wirklich alles super geil. Also das stimmt. Also The Fever Mask, also, The Dissonant Void, ja.
Also ich könnte ja jetzt, ich finde die alle gut.
Soll okay, ich dir sagen? Dann empfehle ich in Dark Distortion und auf Interstellar Death. Die könnt ihr euch so nacheinander geben und ich finde das
machen wir so.
Sind absolute Highlights. Ja. Die machen wirklich Bock. Und wie gesagt, stärkstes Album diesen Monat, also April.
Absolut.
Gar keine Frage. Da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen zu.
Ja. Doch, zwei Meinungen und das sind dieselbe. Das ist dieselbe.
Ja, fang mal an, leg mal vor. Ja,
du weißt, ich mache das selten. Aber für mich ist das eine 10 von 10.
Oh, krass. Oh. Oh, das ist wirklich krass. 10 von 10 ist heftig, ey. Ja.
Weil wir sind ja nicht im Mikrokosmos unterwegs, ne? Vielleicht hätte ich 9,7 gesagt oder was auch immer. Nein, 10 von 10.
Ja, boah, das finde ich schon. Also 10 von 10 ist heftig. Ich bleibe einen drunter, ich bleibe bei der 9. Aber da ich vergebe 9 Insomnium-Cover-Artworks dafür. Du musst dir das gleich echt mal angucken, das ist wirklich krass.
Ich weiß, ich habe es ja gerade gesehen, das eine ist, dass bei dem anderen, also jetzt nochmal, um beide nebeneinander zu halten, du hast auf der einen Seite ja diese Welle bei At The Gates, es ist exakt dieselbe Schriftart, die für das Band-Logo benutzt wird. Ja. Und auf der anderen Seite hast du dann das Meer mit dem Eisberg. Von daher.
Ja, und auch der Sternenhimmel und so. Und dann auch so dieser Zeichenstil. Ne, ist schon recht ähnlich. Ja, aber egal. Ja, wirklich schade. Also doofes Schicksal, was der Band da widerfahren ist. Also die haben sich offensichtlich nicht aufgelöst bisher. Und aber der Sängerposten ist wohl noch vakant. Also ja, mal gucken, ob man die Lücke gefüllt kriegt. Könnte schon. Nee,
sie werden nicht weitermachen.
Meinst du nicht?
Wenn, dann gibt es da irgendwelche Tributkonzerte.
Ja, meinst du, die werden sich
Na, die machen nicht weiter. Ich meine, das irgendwo gelesen zu haben. Ja,
ja, bin ich schade. Aber
auch froh drum, weil Thomas Lindberg ist diese Band.
Ja.
Und der ist stilprägend gewesen für eine ganze Bewegung, für mehrere Subgenres. Er ist ja auch nicht nur ein Sänger, sondern maßgeblich am Songwriting-Prozess immer wieder beteiligt gewesen. Mhm. Und ohne den geht diese Band nicht. Von daher hoffe ich, dass sie es vernünftig machen und vielleicht zwischendurch mal eine Tribute-Tour, vielleicht, wenn sie mal Bock haben.
Mhm.
Aber mehr möchte ich mir da auch nicht wünschen. Ne?
Ja, das ist vielleicht dann auch in Ordnung, ne? Wenn man so eine Band dann auch einfach, einfach gehen lässt. So, ne?
Ja,
gut, aber trotzdem möchte ich hier on a high note enden. Super, super cooles Album. Sehr absolut, schön.
Ja.
Ja, also das ist doch dann auch schön, wenn man dann am Ende nochmal so ein Ausrufezeichen setzen kann.
Ja, ja, nee, ich habe damit auch nicht gerechnet. Also die Alben, die davor jetzt rauskamen, seit der Reunion, die waren alle grundsolide bis cool. Und da waren immer mal wieder Längen drin. Und bei dem Album ist es jetzt tatsächlich so, das ist jetzt wirklich keine 10 von 10, weil der jetzt gestorben ist, sondern das ist ein sehr, 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 sehr geiles Album, an dem ich nichts zu bemängeln habe. Ganz einfach. Das in sich stimmig ist und ja, ich bin froh, dass sie es noch rausgebracht gekriegt haben. Schade, dass er tot ist. Ja, jetzt bin ich traurig.
Ja, ich wollte gerade die Stimmung retten, habe ich nicht geschafft offensichtlich.
Ah, ja, die Stimmung ist gut.
Das waren unsere, was haben wir besprochen? 2, 4, 6, 8 Bands. 9, 8. Unsere 8 Bands, ja. Aus April. Wie gesagt, wir haben ein bisschen zusammengestrichen im Vorfeld. Wir wollten eigentlich auch noch UADA besprechen, haben wir nicht gemacht, weil nachdem wir es gehört hatten, haben wir festgestellt, dass es nur irgendwie so ein Re-Release-Dingens war.
Hm. Ja, schade. Ich hatte mir am Schirm gehabt. Ne? Ja. Aber der nächste Monat kommt. Ja, vielleicht schaffen wir es ja noch vor August den Mai zu besprechen.
Das wäre schön. Wäre
schön.
Das wäre sehr, sehr schön, ja.
Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß auf dem Dong Open Air. Und dann hoffe ich, dass wir sehr, sehr zeitnah die nächste Folge aufnehmen können.
Ja.
War mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ich wünsche jetzt allen einen wunderschönen guten Morgen, eine gute Nacht, eine schöne Mittagspause oder was auch immer. Ja, bis demnächst, ihr Lieben.
Wir hören uns ganz bald wieder und Stefan, dir auch. Bis bald.